Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen guten Abend. In Brüssel, Berlin und anderswo in Europa wachte heute Morgen wohl mancher auf und dachte zunächst, was für ein Albtraum. Bis ihm oder ihr bewusst wurde, es war kein Traum. Der Brexit, der Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union, er ist wirklich real. Aus der Gemeinschaft der 28 wird eine Vereinigung der 27. Und in England, Wales, Nordirland, Schottland und auf Gibraltar warten die Menschen heute mit ganz unterschiedlichen Gefühlen auf. Die eine Hälfte natürlich immer noch glückselig über den Ausgang der Abstimmung und das Nein zu Europa. Die andere Hälfte dagegen nach wie vor regelrecht entsetzt. Denn diese Menschen leben heute noch am gleichen Ort wie gestern, aber doch in einem anderen Land. Über den Day After in Großbritannien, den Tag nach dem Brexit, Frank Jahn.
Es kracht und donnert im Königreich. Und Boris Johnson, er fährt zum Cricket. Wie weiter? Kein Wort. Sein einziger Plan, sagen manche, war es, ihm den Job abzuknöpfen. Und Premier Cameron, hier beim ersten Auftritt nach dem Rücktritt, habe mit dem Referendum nur seine Haut retten wollen. Eine Ego-Schlacht und wir sind das Kanonenfutter, sagen sie. Diese Abstimmung ist eine Farce, protestieren junge Leute lautstark in London. Ihre Generation stimmte mehrheitlich pro EU. Nun erkennen sie ihr Land nicht wieder. Erschüttert bin ich. Meine Freunde aus Europa, die hier leben, fühlen sich nicht länger willkommen. Das ist nicht der Geist Europas, in dem ich aufgewachsen bin. Für die Zukunft meiner Kinder ist es die falsche Entscheidung. Am liebsten möchten sie die Uhr zurückdrehen. Mit einer Online-Petition für ein neues EU-Referendum versuchen sie es. Mehr als 2 Millionen haben unterschrieben. Und nach dem knappen Referendumsergebnis für die Unabhängigkeit von Europa planen die Schotten nun ihren Unabhängigkeitstag Teil 2. Mit einer zweiten Volksabstimmung soll Schottland den Abschied von London nehmen. Das hat die schottische Regierungschefin konkret im Blick. Sie setzt politisch die Truppen in Bewegung gegen London und für die EU. Während Westminster in einem Chaos und Machtvakuum steckt, will ich klar sagen, wir wollen Schottlands Beziehung zur EU schützen und unseren Platz im Binnenmarkt. Die Fahne für Weltoffenheit halten auch Sie hier in London hoch. Mit dieser Parade feiern Schwule und Lesben ihr Coming Out. Sie wären lieber drin geblieben, was die EU betrifft. Die meisten Wähler in der Hauptstadt stimmten gegen den Austritt, auch Bürgermeister Kahn. Nun müsse Großbritannien wenigstens im Binnenmarkt bleiben, fordert er und verlangt Mitsprache bei den Verhandlungen mit Brüssel. London ist das Kraftzentrum des Landes. Wir fordern einen Platz am Tisch und mehr Befugnisse. Ausgerechnet vor der Scheidungsschlacht kündigt EU-Finanzkommissar Hill den Job. Eine Schlüsselfigur Londons in Brüssel aus Enttäuschung über den Brexit. Es knirscht und donnert im Königreich nach dem Referendum. Wie geht es weiter? Kein Kommentar vom Mann am Steuer. Ist er erschöpft oder ratlos? Beides wäre schlecht für die Reise.
Ja, und während EU-Parlamentspräsident Martin Schulz Großbritannien heute Abend aufgefordert hat, bereits beim EU-Gipfel am kommenden Dienstag den Austritt zu beantragen, wird in London sogar über eine Wiederholung des Referendums diskutiert. Juli, kurz in London, wie realistisch ist das denn überhaupt?
Also erstmal ist so ein Referendum rechtlich nicht bindend. Es ist ja erstmal nur eine Volksbefragung. Es wird erst bindend, wenn eben dieser Artikel 50, diese Austrittsklausel in Kraft tritt. Also ohne Artikel 50 keinen Brexit. Es könnte also theoretisch sein, dass Großbritannien so jetzt nochmal versucht nachzuverhandeln, um dann in einem erneuten Referendum womöglich ein anderes Ergebnis zu erzielen. Das hatte Boris Johnson auch schon mal angedeutet in einem Artikel, den er im Februar geschrieben hat, hat es danach aber wieder revidiert. Und danach war eigentlich im Wahlkampf klar, es gibt keine zweite Chance. Sollte es jetzt doch noch mal eine zweite Chance geben, ja, dann wäre das eigentlich ein Betrug am Wähler.
Tja, das klingt tatsächlich so. Wenn die Schotten, gehen wir mal dahin, tatsächlich ein neues Referendum über ihre Unabhängigkeit veranstalten sollten, denn die sind ja pro Europa eher, sind denn die Chancen auf Zustimmung diesmal größer als vor 2 Jahren, wo es ja super knapp war?
Das ist auch nicht ganz sicher. Also was dafür sprechen würde, ist, dass die Schotten dem Kontinent näher sind als ihren englischen Nachbarn. Was dagegen sprechen würde, ist, dass dann ja in dem Fall tatsächlich eine wahre Grenze zwischen Schottland und England existieren würde, ganz anders als beim letzten Referendum. Was auch diesmal anders wäre, dass die schottische Wirtschaft in den letzten 2 Jahren ziemlich gelitten hat. Das liegt daran, dass der Ölpreis ziemlich gefallen ist. Also Schottland hängt eigentlich ziemlich am Tropf von London. Ich glaube, Nicola Sturgeon wird dieses Referendum nur machen, wenn sie sich wirklich ganz sicher ist, dass sie es auch gewinnt.
Nun schauen wir noch an die dritte Stelle, die problematisch werden könnte, nämlich bei den Nordiren. Die haben ja mehrheitlich für den Verbleib bei diesem Referendum in der EU gestimmt. Wie sieht es denn da aus?
Ja, da gäbe es dann tatsächlich eine wahre EU-Grenze, wenn nun wirklich dieser Artikel 50 greifen sollte, zwischen Nordirland und Irland. Und eine wahre Grenze, das weckt bei den Iren einfach nur schlechte Erinnerungen. Das weckt Erinnerungen an den Nordirland-Konflikt. Und deshalb sagt jetzt der ein oder andere schon, dass der Friedensprozess in Gefahr ist. Es gibt in Irland auch schon erste Stimmen, die sagen, ja, das könnte man jetzt doch als Möglichkeit nutzen, um Irland zu einen.
Ja, vielen Dank, Julie Kurz, für diese Einschätzungen aus London. Ja, das Wort historisch wird jetzt ziemlich oft bemüht. Ich gebe es zu, auch von uns. Warum eigentlich? Weil es die Dimension dessen ausdrückt, was da gerade in und mit dem vereinten Europa passiert. Und darum schauen wir jetzt tatsächlich mal in Europas Historie. Im März 1957, gerade mal 12 Jahre nach dem brutalen Weltkrieg, unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der eben noch zum Teil bitter verfeindeten Länder Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg und der Bundesrepublik, ja, die römischen Verträge. Und damit auch den Ursprung dessen, was heute die Europäische Union ist. Das wurde zur Grundlage für mehr als ein halbes Jahrhundert Frieden in Europa. Insofern darf das heutige Treffen der Außenminister eben dieser EU-Gründungsstaaten in Berlin einen Tag nach dem Brexit durchaus als Symbol verstanden werden. Robin Lautenbach.
Alles nur keine Hängepartie. Darin waren sich die Minister einig, als sie heute nach Berlin kamen. Denn bevor man die EU reformieren kann, muss ja erst einmal der Brexit vollzogen sein. Wir müssen weiter, wir wollen kein Vakuum. Diese Verhandlungen mit Großbritannien müssen mit gutem Willen, aber so schnell wie möglich beginnen.
Ich hoffe, dass wir hier kein Spiel machen, Katz und Maus, das passt überhaupt nicht zu Großbritannien, passt überhaupt nicht zu der Europäischen Union. Hier muss Klarheit sein, das Volk hat gesprochen und wir müssen dann diese Entscheidung müssen wir umsetzen.
Es war eine bewusste Geste, dass sich die Außenminister gerade der 6 Gründerstaaten trafen. Man wollte sich der gemeinsamen Werte vergewissern. Die EU habe für die längste Friedensperiode der Neuzeit auf dem Kontinent gesorgt, so die Minister. Die EU habe West- und Osteuropa wiedervereint. Die Polen, die Tschechen, die Slowaken, die baltischen Länder sind nach der kommunistischen Diktatur zur großen europäischen Familie zurückgekehrt. Sie sahen in der EU ihre Hoffnung. Wir dürfen diese Hoffnung nicht enttäuschen. Doch wie weiter nach dem Brexit? Es gab selbstkritische Töne. Man müsse den Menschen deutlicher zeigen, dass die EU in den entscheidenden Punkten arbeitsfähig und auch notwendig sei. Wir müssen uns mit der Migration beschäftigen. Da müssen wir den Bürgern eine ganz klare Antwort geben. Wir müssen dasselbe tun bei der äußeren und inneren Sicherheit nach so vielen terroristischen Angriffen in verschiedenen Mitgliedsländern. Und zum Dritten müssen wir gemeinsam mehr Jobs schaffen. Die Minister besprachen ausführlich die nicht ganz neue Idee von den unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der EU. Man müsse anerkennen, hieß es schließlich in der Schlusserklärung, dass nicht alle Mitgliedsländer bei der weiteren Integration im selben Maße mitmachen wollten. Man müsse Wege finden, damit umzugehen. Gefragt ist also eine neue Balance. Was wird gemeinsam entschieden und was nicht?
Es gibt Fragen, zu denen wir bisher keine wirklich gemeinsamen europäischen Antworten gefunden haben, wo sie aber erwartet werden, beim Umgang mit Flüchtlingen, bei Migration. Es gibt Fragen, die in einzelnen Regionen Europas von drängenderer Bedeutung sind als in manchen anderen Teilen Europas, Jugendarbeitslosigkeit etwa.
Wird die EU in Zukunft also flexibler, lässt den Einzelstaaten mehr Spielraum? Diese Frage wird wohl auch auf den EU-Gipfeln der kommenden Woche eine Rolle spielen.
Von Union, also Einheit, war zwischen CDU und CSU lange nichts mehr zu spüren. Horst Seehofer, der Chef der Christsozialen, erging monatelang deutlich auf Distanz zur Chefin der Christdemokraten, weil er Angela Merkels Flüchtlingspolitik nicht mittragen wollte. Und er demütigte die Kanzlerin gar auf offener Bühne und die reagierte im Merkel-Modus, nämlich mit Nichtbeachtung. Zuletzt gipfelte die Uneinheit im Streit über den Ort einer dringend notwendigen Versöhnung. Nach München wollte die CDU nicht und Berlin verweigerte die CSU. Am Ende wurde es dann schließlich Potsdam. Und dort kam es heute so, wie es schon Goethe wusste. In Partnerschaften muss man sich manchmal richtig streiten, denn dadurch erfährt man etwas mehr voneinander. Marie von Manigault.
Diese Ausflügler mussten die Sicherheitszone umschiffen. Denn hinter den Bäumen dort drüben, abgeschottet von der Öffentlichkeit, gab es gestern Abend ein gemeinsames Grillen von den Spitzen der CDU und CSU. Die brandenburgische Idylle, fragten sich heute die wartenden Journalisten, spiegelt sie das wider, was die tatsächliche Stimmung beim Friedensgipfel ist? Die großen Themen der Zukunft mit Blick auf den Wahlkampf sollten hier gemeinsam diskutiert werden. Doch ein Thema beherrscht freilich alles: der Brexit und die Austrittsverhandlungen. Merkel bleibt bei ihrer Schritt-für-Schritt-Politik.
Ehrlich gesagt, soll es nicht ewig dauern, das ist richtig, aber ich würde mich jetzt auch nicht wegen einer kurzen Zeit verkämpfen. Wichtig ist, dass solange Großbritannien diesen Antrag nicht gestellt hat und auch das Abkommen nicht fertiggestellt ist, die Großbritannien weiter volles Mitglied der Europäischen Union ist.
Seehofer sagt, Merkel habe seine volle Unterstützung. Sie habe unbestritten eine Führungsfunktion in der EU. Da sitzen sie nun kontrolliert nebeneinander. Doch das nicht ohne, wie sollte es anders sein, eine gewisse Abgrenzung.
Ich will dick unterstreichen, dass Großbritannien für Deutschland, aber insbesondere auch für Bayern ein sehr wichtiger Partner ist, wenn man Partnerschaft mal für einen Augenblick nur reduziert auf Wirtschaftsbeziehungen.
Diese Brexit-Zeiten sind zu ernst für den Schwesternstreit. Es gehe darum, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen, so Merkel. Sicherheitspolitik, Digitalisierung, Migration, freundschaftlich debattieren über Zukunftsthemen, das geht offenbar noch.
Es waren hier ernsthafte, intensive, sehr konstruktive Gespräche, auch interessante Diskussionen über die 6 Themen. Und ich sehe einen guten Grund dafür, dass in der dem Geist auch weiterzuführen und das wird uns voranbringen.
Weitermachen in friedlicher Manier. Diesmal gibt es sogar eine höfliche, kurze Verabschiedung. Das war auch nicht immer der Fall. Merkel wirkt ernst, muss weiter. Seehofer betont vor Journalisten, das Fundament sei wieder intakt. Der Streit um die Flüchtlingspolitik wurde offenbar nicht einmal mehr erwähnt. Es ist ein Beginn einer Versöhnung.
Wir haben den Willen zur Gemeinsamkeit, wir haben jetzt eine Grundlage für eine gemeinsame Arbeit und jetzt wird weiter gearbeitet. Das ist schwer genug.
Sagt er, begleitet vom Friedensgeläut der benachbarten Kirche. Dieser Ort und der Brexit-Tag haben für den Moment die schrillen Streittöne verstummen lassen.
Ja, und auch bei den Sozialdemokraten stehen die Vorbereitungen auf die Bundestagswahl im Zeichen des britischen Nein zur EU. Mehr in den Nachrichten jetzt mit Jan Hofer.
Auf einer Regionalkonferenz in Bonn forderte SPD-Chef Gabriel, dass Europa als Lehre aus dem Brexit die Vertrauenskrise überwinden müsse. Dazu sei es notwendig, sozialer und gerechter zu werden. Zurzeit gäbe es eine massive Spaltung zwischen Gewinnern und Verlierern in der EU. Im Verhältnis zu Großbritannien warnte Gabriel davor, so wörtlich die Zugbrücken hochzuziehen. Die Veranstaltung in Bonn war die erste von 4 Programmkonferenzen. Ein halbes Jahr nach der Parlamentswahl in Spanien sind die Bürger morgen erneut aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Neuwahlen wurden angesetzt, weil es den Parteien nach der Abstimmung im vergangenen Dezember nicht gelungen war, eine Regierungskoalition zu bilden. Beobachter halten es für möglich, dass auch diese Wahl keine eindeutigen Mehrheitsverhältnisse bringt. Unklar ist, ob die Brexit-Abstimmung das Verhalten der spanischen Wähler beeinflusst. Papst Franziskus hat am 2. Tag seiner Armenienreise an einer Gedenkfeier am Völkermorddenkmal teilgenommen. Er betete für die Opfer und rief die zerstrittenen Nachbarn Armenien und Türkei zur Versöhnung auf. Nach Schätzungen von Historikern wurden zwischen 1915 und 1918 im damaligen Osmanischen Reich bis zu 1,5 Millionen Armenier und Angehörige anderer christlicher Minderheiten getötet. Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 14 Menschen getötet worden. Die Angreifer hatten zunächst eine Autobombe vor dem Eingang gezündet. Anschließend stürmten Bewaffnete das Gebäude. Zahlreiche Verletzte mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Hinter dem Anschlag wird die radikal-islamische Terrororganisation Al-Shabaab vermutet. Schwere Gewitter mit Hagel, Sturm und heftigen Regenfällen haben in Deutschland erneut erhebliche Schäden angerichtet. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Besonders betroffen war der Südwesten.
Schlamm, festsitzende Autos. Wegkommen war auch am Tag nach dem Unwetter gar nicht so einfach. In der vergangenen Nacht zerfetzte der Wind Planen. Es regnete wie aus Kübeln. Das Musikfestival Southside musste aus Sicherheitsgründen vorzeitig abgesagt werden. Auf dem Festivalplatz ein einziges Durcheinander von Zeltstangen und umgestürzten Zelten. Es gab 25 Leichtverletzte. Die 60.000 Besucher wurden mit Bussen abtransportiert.
Das Schlimmste war einfach der Hagel. Also wir sind entlang gegangen und wir konnten wirklich nicht die Augen aufmachen.
Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass die Windschutzscheibe das Ganze nicht aushält. War schon ein bisschen gruselig.
Vollgelaufene Tiefgaragen in Reutlingen, umgestürzte Baugerüste in Stuttgart und immer wieder Schlamm. In Rheinland-Pfalz entgleiste am Morgen ein Regionalzug zwischen Oberwesel und Bacherach. Der Zug war in einem Geröllhaufen stecken geblieben. Das Geröll war nach heftigem Regen auf die Gleise gerutscht. 9 Personen wurden leicht, der Lokführer schwer verletzt.
So, jetzt aber zum Sport und damit natürlich nach 2 spielfreien Tagen wieder zur Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Und da heißt es für die Teams seit heute Andreas Kekkel, hopp oder top.
Ja, und wir sind schon mittendrin in der K.O.-Runde, sprich dem Achtelfinale. Und die erste Partie, die fand schon heute Nachmittag statt. Und da hatten die Polen, gegen die sich die deutsche Mannschaft ja im Gruppenspiel so schwer getan hatte, eine ganze Menge Arbeit zu verrichten, um am Ende die nächste Runde zu erreichen. Der Gegner aus der Schweiz, der erwies sich doch als sehr viel härterer Brocken, als viele das vorher vermutet hatten. Mindestens mal ebenbürtig waren die Eidgenossen, die letztlich aber im Elfmeterschießen wirklich denkbar knapp gescheitert sind.
Polen bejubelt den Einzug ins Viertelfinale nach einer packenden Partie gegen die Schweiz, die erst im Elfmeterschießen einen Sieger findet. In der regulären Spielzeit erzielt Blaschikowski die Führung für die Polen nach 39 Minuten. Dieses 1:0 ist auch der Pausenstand. Shaqiri sorgt für den Ausgleich mit einem Traumtor in der 82. Minute. Die Verlängerung bleibt torlos. Die Entscheidung muss also im Elfmeterschießen fallen. Den ersten Fehlschuss leistet sich Granit Xhaka für die Schweiz. Milik bringt darauf die Polen in Führung. 2:1. Der 9. Elfmeter. Es steht 3:4. Rodriguez muss für die Schweiz treffen, sonst ist die Entscheidung gefallen. Rodriguez gleicht aus. 4:4. Krychowiak kann nun für die Polen alles klar machen. Der 10. Elfmeter, er bringt die Entscheidung. Die Schweiz scheidet unglücklich aus. Polen dagegen ist eine Runde weiter.
Ja, Granit Xhaka dürfte heute Nacht kaum ein Auge zubekommen nach seinem Fehlschuss, ähnlich wie sein nordirischer Kollege Gareth McAuley. Dessen Eigentor bedeutete das EM-Aus für seine Mannschaft, ausgerechnet im britischen Nachbarschaftsduell gegen Wales. Für die Waliser ist dieser Einzug ins Viertelfinale der größte Erfolg seit 58 Jahren. Damals erreichte Wales die Runde der letzten 8 bei der WM in Schweden.
Erstmals zieht Wales ins Viertelfinale einer Europameisterschaft ein und Mann des Tages war wieder Gareth Bale. Dessen Freistoß konnte Nordirlands Torwart nach einer knappen Stunde noch abwehren. Bei der scharfen Hereingabe in der 75. Minute lenkte Innenverteidiger McAuley den Ball dann allerdings ins eigene Netz. Es war bezeichnend für das bislang schwächste Spiel der EM, das ein Eigentor die Entscheidung brachte. Wales trifft nun auf den Sieger der Partie, Belgien gegen Ungarn.
Und wir kommen zur Wade der Nation, denn seit Tagen gab es ja hierzulande sportlich kaum ein anderes Thema als die Probleme von Jerome Boateng mit eben diesem Körperteil. Die große Frage, wird die bis dato bei dieser EM überragende deutsche Defensivkraft morgen im Achtelfinale gegen die Slowakei wieder grätschen und retten können? Ein echter Krimi, seit heute mit garantiertem Happy End.
Es ist die Geschichte dieser Wade, dieses Arztes und dieses Bundestrainers, die Deutschland heute bewegt. Am Vormittag in Evian. Wir sehen Jérôme Boateng vor allen anderen auf dem Trainingsplatz. Wadentest. Zwei Ärzte verfolgen jede Bewegung, jedes Zucken. Wie verhärtet ist Boatengs Wade, die wichtigste Wade des Weltmeisters? Die medizinische Abteilung ist inzwischen zu dritt. Auftrag, Boateng soll hüpfen, springen. Und dann das. Er zeigt Richtung Wade. War's das? Sofort sucht Boateng den Rat der Ärzte. Die, nun schon zu viert, die Wade noch mal so richtig in die Mangel nehmen. Minutenlang. Muskeln, Fasern, Faszien. Es geht einem selbst nahezu durch Mark und Wade. Boateng oder kein Boateng, das ist hier die Frage. Es folgt diese kurze Unterredung, der Arzt und der Trainer. Der Trainer wirkt geradezu aufgewühlt. Die Gesichtszüge verhärten sich beinahe neurogen. Er grübelt. Doch die Wadenwahrheit ist eine ganz andere. Boatengs Wade hat sich in vielen klitzekleinen Schritten blitzartig enthärtet. Alles gut.
Im Grunde genommen hat die Wade heute gehalten. Er hatte keine Probleme. Er hat alles absolviert. Er wird morgen spielen.
So einfach kann das sein. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht erhärtet. Wade gut. Alles gut.
Die Nation atmet auf. Und soeben ist auch das dritte Achtelfinalspiel am heutigen Tag zu Ende gegangen. Kroatien unterlag Portugal mit 0:1 nach Verlängerung. So, zum Schluss haben wir noch die Lottozahlen für Sie. 2, 6, 10, 11, 34, 44, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Ja, und zum vollkommenen Glück fehlt jetzt nur noch das passende Wetter zum Public Viewing morgen beim Deutschlandspiel. Claudia, sag, was ist mit dem Wetter morgen?
Thomas, es sieht morgen gar nicht so schlecht aus. Es wird zwar ab und zu nass werden, aber nicht überall. Und hier und da hat man sogar richtig gute Chancen, ob man jetzt Fußball gucken möchte oder einfach nur den Grill anwerfen, das bei trockenem Wetter zu tun. 21 Grad gibt es im Norden um 18 Uhr, 24 Grad in Berlin und in weiten Teilen ist es trocken. Direkt am Alpenrand, also im Südosten Bayerns, da reicht es vielleicht für ein bisschen Regen, wird aber auch nicht die ganze Zeit durchschütten. Um die 16 Grad Schauer und Gewitter kommen aber aus Nordwesten, deswegen auch dort am Spätnachmittag, Abend immer mal wieder nass und Temperaturen um 19 Grad, zum Beispiel Köln im Südwesten, in Freiburg sind es 22 Grad, da ist es dann auch trocken. Im Moment haben wir es noch mit örtlich sogar richtig heftigen Schauern und Gewittern zu tun. Vor allen Dingen noch so Brandenburg und Sachsen. Ein bisschen regnet es auch noch im Süden Bayerns, vor allem in Niederbayern. Und im Nordwesten ist es auch gelegentlich nass an sich, aber lockert es jetzt von Westen her auf. Ist dort auch meist trocken, kann sich hier und da Nebel bilden, weil die Luft ziemlich feucht ist. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf 17 bis 10 Grad, 7 Grad nur in der Eifel. Morgen Vormittag dann dichtere Wolkenfelder im Süden, direkt am Alpenrand noch gelegentlich nass. Ähnliches gilt dann auch für den Südosten Brandenburgs bzw. auch in Sachsen. Von Westen her schon häufiger Sonne im Laufe des Nachmittags, kommen von da aber wieder einzelne Schauer und Gewitter, die nicht mehr so ein Unwetterpotenzial haben wie in den letzten Tagen. Direkt am Alpenrand bleibt es meist trüb. Und die Temperaturen, die gehen noch mal bis auf 26 Grad nach Osten hin, dort, wo die Sonne längere Zeit scheinen wird. Sonst sind es meist zwischen 18 und 23 Grad. Der Wind, den wird man aber morgen merken. Über der Mitte und im Norden ist er mäßig bis frisch. Böig wird er nur in Gewitternähe sein. Die nächsten Tage leicht wechselhaftes Wetter. Der Start in die Woche aus Nordwesten kommt neuer Regen. Dann im äußersten Süden noch ein paar Tropfen. Es wird wieder ein bisschen wärmer am Dienstag und da dann auch längere trockene Abschnitte. Also für morgen sieht es gar nicht mal so schlecht aus für Aktivitäten draußen.
Na wunderbar. Herzlichen Dank, Claudia, dafür. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Hier folgt das Wort zum Sonntag, das heute auch ein Wort zum Brexit ist. Und anschließend ermittelt Kommissar Wallander in einem Krimi nach Henning Mankell. Die Tagesthemen gibt es natürlich morgen wieder. Dann aber wie gewohnt sonntags um 22:45 Uhr direkt nach Anne Will. Kommen Sie gut durch die Nacht.